Deutschlandfunk.
Hotelportier, bitte. Sehr wohl, gnädige Frau, sofort. Page, Nummer 68, Madame Grosinskaya.
Was ist für mich gekommen?
Diesmal leider nicht, Herr Doktor.
Guten Tag, Kringelein Otto, mein Name.
Meinen Schlüssel bitte, Nummer 76.
Bitte, gnädige Frau.
Menschen im Hotel. Ein Hörspiel in 9 Folgen nach dem gleichnamigen Fortsetzungsroman von Vicky Baum. Funkbearbeitung von Holmer Attila Mück. Sie hören heute die 9. Folge.
So, wir trinken Sie das, Herr Direktor.
Kampmann, bist du's? Nein, ich gehe nicht weg, Kampmann.
Ich bin's, Geiger. Bleiben Sie ganz ruhig. Menschenskind, wo bleibt denn der verdammte Arzt? Hallo, ich habe den Arzt verlangt. Wie? Na, hoffentlich.
Ich sterbe. Nicht, Herr Baron. Bleiben Sie hier, bitte.
Ich bin ja hier, Herr Kringelein. Na, endlich, das dauert ja nicht.
Treten Sie zur Seite.
So. So.
Nun jammern Sie nicht, Herr Kringelein. Es ist gleich vorbei.
Schon vorbei? So schnell vorbei?
Sie sind zu gierig gewesen. Alles auf einmal, das ist zu viel. Ziehen Sie den linken Ärmel hoch.
Ja, sofort. Von wegen vorbei. Unsinn, Sie haben nur zu viel vom kalten Sekt getrunken. Das ist es.
Jetzt piekt es und dann ist es erledigt. So.
Was machen Sie da, Herr Doktor? Was ist das?
Etwas Gutes. Ein süßes Bonbon.
Wie gut, dass Sie das gleich bei der Hand haben.
Nicht wahr? Das ist mein Reisekoffer.
Es war schon der Tod, der kurz durch das Grand Hotel zog und an das Zimmer Nummer 70 klopfte. Otto Kringelein hatte das Leben zu heftig herausgefordert. Und nur die Ampulle Morphium von Dr. Otternschlag konnte ihn zur Ruhe bringen. Über 6.000 Mark hatte Kringelein am Roulette-Tisch gewonnen. Und wieder war Baron Geigern so dicht an der Beute. Und wieder hörte er auf das, was er nicht in sich vermutete. Das Gewissen. Damit allerdings hatte Generaldirektor Preising keinen Kummer. Er vergisst Fredersdorf, die Saxonia Aktiengesellschaft, das traute Heim und rüstet mit Fräulein Flämmchen schon für England. Noch aber weiß er nicht, dass ihm vom Schicksal eine ganz andere Rolle zugedacht ist, die er bis zum bitteren Ende zu spielen hat.
Ich habe mit Ihnen zu sprechen. Gestatten Sie, dass ich mich setze. Die Dame wird entschuldigen, wenn ich störe.
Wir kennen uns ja, Herr Direktor. Wir haben doch so hübsch miteinander getanzt.
Also kann ich mal erfahren, um was es sich handelt? Ja, ich habe ja keine Zeit. Ich muss Briefe diktieren.
Bitte, hier. Das schreibt mir meine Frau.
Was ist denn das?
Sie schreibt mir, dass sich die Fabrik, Ihre Fabrik weigert, Reparaturen am Herd ausführen zu lassen.
Was? Wie bitte am Herd? Was habe ich denn mit Ihrem Herd zu schaffen? Da sind Sie doch normal.
Die Fabrik hat dafür zu sorgen, dass alles in Ordnung ist in den Koloniehäusern und nicht, dass unser eins erstickt, weil die Herde schlecht sind und die Kolonie gehört der Fabrik.
Sagen Sie, was geht mich denn das an? Das ist ja unerhört, ist ja das, mich mit sowas zu belästigen. Statt dass die Leute dankbar sind, dass man hier eine Kolonie baut, dann wären sie auch noch frech.
Ich verbitte mir das, ja? Sie glauben wohl, dass Ihnen beleidigende Ausdrücke gestattet sind,
was? Bitte, ich werde Ihnen mal was sagen. Was?
Nein, Sie. Ich Ihnen, Herr Preising. Sie sind ein ganz gewöhnlicher Mensch, Herr Preising. Wenn Sie auch reich geheiratet haben und in einer Villa sitzen, ein ganz gewöhnlicher Mensch sind Sie. Wie in Fredersdorf auf Sie geschimpft wird, hat man auf keinen geschimpft, damit Sie die Wahrheit wissen.
Aber Herr Kringlein, nicht aufregen, das bringt doch nichts. Kommen Sie.
Also das interessiert mich nicht. Hören Sie, das interessiert mich absolut nicht. Und jetzt sehen Sie, dass Sie hier rauskommen, ja?
Raus! Oh doch, so etwas interessiert Sie sehr. Wozu haben Sie denn überall Ihre Spitzel und Zuträger im Werk, Ihre Speichelecker, diese Kreaturen, diese Radfahrer?
Verschwinden Sie oder Sie werden mich kennenlernen, auf der Stelle!
Wie unser ein existiert, das wissen Sie gar nicht. Es ist nämlich zum Verzweifeln, wie unser einer lebt. Das ist, als ob man im Keller eingesperrt ist sein Leben lang. Da wartet man von einem Jahr aufs andere, dass es besser würde.
Ja, hören Sie schon auf und denken Sie, die Fabrik ist eine
so
Versorgungsanstalt.
So etwas Schäbiges wie mein 20-jähriges Jubiläum, das gibt's in der ganzen Welt nicht mehr. Haben Sie mir vielleicht gratuliert, was? Da hockt man vor seinem Schreibtisch und wartet, aber es rührt sich nichts. Da denkt man, das kann doch nicht sein. Es wird eine große Überraschung kommen. Und da wird's Mittag und da wird's 6, aber es passiert gar nichts. Und da zuckelt man nach Hause und schämt sich vor seiner Frau und schämt sich vor Kampmann. Na, sagt Kampmann, haben Sie dich ordentlich gefeiert? Ja, sag ich, das Pult war voll Blumen und 500 Mark haben Sie mir gegeben und der Generaldirektor selber hat mir eine Rede gehalten.
Machen Sie mal einen Punkt und hören Sie mal zu.
Nein, Sie hören jetzt zu. Und der Generaldirektor hat genau gewusst, dass ich immer der Letzte bin, der aus dem Büro gegangen ist. Ja, das habe ich zu Kampmann gesagt, damit die Schande nicht so groß ist. Und damals habe ich mir geschworen, der Preising hört noch mal von mir die Wahrheit.
Was wollen Sie eigentlich von mir? Ich kenne Sie doch gar nicht. Sie erfrechen sich, hier hereinzukommen und kommunistische Tiraden zu halten. Was geht mich denn Ihr Jubiläum an? Was gehen Sie mich denn an? Ich habe es satt, hören Sie?
Sie kennen mich nicht.
Satt habe ich.
So, aber ich kenne Sie ganz genau. Ich habe Buch geführt über Sie,
was?
Herr Preising.
Was haben Sie?
Und glauben Sie nicht, dass ich etwas übersehen habe? Ich habe Sie schon gekannt, wie Sie als Volontär nach Friedershof gekommen sind und beim Schuster im Hinterzimmer gewohnt haben und meinem Schwiegervater das Geld für Butter und Brot schuldig geblieben sind. Und Wurst, ja, ich habe mir den Tag genau gemerkt, wo Sie aufgehört haben, zuerst zu grüßen, Herr Preising. Und das arrogante Gesicht, mit dem Sie durch den Korridor gehen und wie Sie durch einen durchschauen, als wäre man überhaupt kein Mensch. Aber die 800 Arbeiter, die Sie entlassen haben, die spucken doch hinter Ihnen aus.
Sie Wasser, 30 Sie so.
Ich werde Sie
auseinander.
Das sieht Ihnen ähnlich, jetzt über einen kranken Mann herfallen.
Halten Sie das Maul, sag ich. Hinaus, sofort. Man wird Sie entlassen. Ich entlasse Sie. Hören Sie?
Sie entlassen mich. Sie drohen mir. Sie können mich nicht entlassen. Sie können mir gar nichts tun, Herr Preising. Gar nichts. Ich bin nämlich krank. Ja, ich bin todkrank. Hören Sie, ich muss sterben. Ich habe nur noch ein paar Wochen vor mir. Niemand kann mir was tun. Bis Sie mich entlassen haben, bin ich schon tot.
Der Mann ist wahnsinnig. Sie sind wahnsinnig. Man wird Sie finden. Man wird Sie beobachten. Man wird sehen, wo Sie das Geld gestohlen haben. Um hier herumzulaufen, Sie Kommunist, Sie Defondant, Sie unverschämter, niederträchtiger Lümmel. Verhaften lasse ich Sie. Verhaften!
Ich habe es gesagt, Kampmann. Es ist passiert. Endlich. Jetzt ist es gut, mein Freund. Mir ist so leicht, ja. Das ist das Gefühl, wie ich es damals hatte in den Feldern bei Mickenau. Frei sein. Jetzt, Kampmann, bin ich frei. Jetzt möchte ich leben. Jetzt wäre es gut.
Es wird Abend. Vom gelben Pavillon her dringen Töne. Tanzmusik durchs Grand Hotel. Dr. Otternschlag ist in sein Zimmer gegangen und liegt mit geschlossenen Augen und offenem Mund in seinem Bett. Sein kleiner Koffer ist gepackt für die endgültige Abreise. In der Nummer 68, im Zimmer der Grusinskaja, klappert hartnäckig eine Schreibmaschine. Ein Vertreter einer amerikanischen Filmgesellschaft hat jetzt hier Posten gefasst. Das Klingeln der Maschine ist bis in die Nummer 70 zu hören, wo Otto Kringelein in der Badewanne sitzt. Und zwei Türen weiter nur, Nummer 72, dem teuren Zweibettzimmer, das Generaldirektor Preising seiner Sekretärin gemietet hat, ist auch noch leise Musik zu hören.
Was hast du? Woran denkst du?
Ach, an den kleinen Herrn Kringelein.
Was? Also ich will den Namen nicht mehr hören, ja? Ich meine... Ich bin ja schließlich auch noch da, oder?
Aber ja, natürlich.
Lass doch die Strümpfe an. Sieht so hübsch aus. Wie du aussiehst. Auf dem Bild in dem Magazin hast du ganz anders ausgesehen.
Wie ganz anders?
Mehr kokett.
Ach, hat Ihnen das Bild besser gefallen als ich selber?
Was denkst du? Aber willst du nicht du sagen zu mir?
Nee.
Warum denn nicht?
Ach, ich kann's nicht, ganz einfach. Sie sind mir ja fremd, oder?
Eine komische Pflanze bist du, Flämmchen.
Gar nicht komisch.
Sag mal, wirst du denn lieb zu mir sein in England?
Naja, wir werden sehen.
Psst.
Was ist denn?
Na, hörst du denn nichts?
Na doch, das ist die Musik aus dem gelben Pavillon.
Nee. Das ist was anderes.
Wo denn?
Da drüben in meinem Zimmer.
Ach, was?
Lass mich. Ich muss nachsehen.
Hallo? Ist da jemand?
Wer weiß, wer das war?
Ich hab's doch gewusst. Was wollen Sie denn hier?
Sagen Sie, ich scheine mich in der Tür gehört zu haben.
Was haben Sie geirrt? Mit meiner Brieftasche in der Hand? Das wird sich zeigen, ob Sie sich geirrt haben.
Wenn Sie sich rühren, schieße ich.
Was willst du? Schießen? Na, das werden wir doch mal sehen.
Ich
da hast du es. Vor wegen Schießen.
Was ist denn los?
Er muss doch hier...
Was suchen wir denn noch am
Teppich? Ja, das ist doch nicht möglich. Hat er einen Revolver gehabt? Er muss...
Ist er der Baron?
Muss hier irgendwo liegen.
Haben Sie ihn tot geschlagen?
Er hat mich erschießen wollen.
Aber...
Ja, ich habe nur hingeschlagen.
Aber der kickt ja noch. Ja,
da muss die Polizei... Man ist muss die Polizei
tot?
Rufen. Die Polizei...
Warum denn?
Man darf
er war doch so lieb.
Nichts anrühren.
Hilfe.
Man darf nichts anrühren, bevor die Polizei da war.
Helf doch! Hilfe! Oh Gott, Hilfe! Ist denn hier niemand? Hilfe! Mein Gott! Hallo! Hallo! Polizei! Hilfe!
Portier, bitte sehr.
Herr Portier, träum ich oder wach ich?
Ich würde sagen...
Sie sind sicher, dass ich hier im Grau-Hotel abgestiegen bin und nicht in einer geschlossenen Abteilung eines Irrenhauses?
Ich kann Sie beruhigen, mein Herr, Sie sind...
Das können Sie nicht, hören Sie. Vandalen, Hottentotten, Bottokuten, was pflegt denn hier bei Ihnen Quartier zu nehmen? Nackte Frauen taumeln, kreischen über die Korridore.
Das ist
kein Hotel, das ist ein Tingeltangel.
Hören Sie, ich...
Jawohl, mein Herr, ein Tingeltangel.
Aber beruhigen Sie sich, mein Herr, wir werden der Sache nachgehen. Georgie, rasch zu 84. Unser lieber Gast führt Klage. Ja, ich höre, mein Herr.
Das war's. Und wenn Sie glauben, ich werde Ihre Nobelherberge weiterempfehlen, so sind Sie im Irrtum. Gute Nacht.
Gute Nacht, der Herr.
Hallo, aufwachen. Hören Sie, aufwachen.
Wie komme ich denn hierher? Was hast du denn hier bei mir?
Du bist bei mir. Du bist ohnmächtig geworden.
Ohnmächtig? Entschuldigen Sie. Aber es hat schreckliche geschehen. Es ist so schrecklich, Herr Kringlein.
Was ist so schrecklich? Hat Preising Ihnen was getan? Soll ich ihn zur Rede stellen? Ich habe keine Angst.
Er hat ihn totgeschlagen.
Totgeschlagen? Wen?
Preising, den Baron.
Den Baron? Das ist doch nicht möglich. Tot. Und der war doch das Leben selber, die Kraft selber. Wie kann denn ein Preising... Aber so musste es ja kommen. Jetzt kommt er an die Reihe.
Gestern hat er...
Hat man ihn verhaftet?
Gestern hat er noch mit mir getanzt und war so lieb. Und jetzt ist er weg und kommt ja nicht mehr wieder.
Er hat Geld gebraucht. Vielleicht ist er den ganzen Tag herumgejagt nach Geld. Er hat gelacht und den Kavalier markiert, aber vielleicht war er ein armer Hund. Vielleicht hat er... was Verzweifeltes gemacht und da schlägt ihn so ein Preising tot. Einfach tot. Nein. Und du lässt dich mit sowas ein. Warum?
Na, wegen Geld natürlich.
Wegen Geld.
Naja, wenn man so ein Jahr ohne Stellung ist, rennt auf die Filmbörse, rennt hinter Inseraten her und die Wäsche geht kaputt. Zum Anziehen hat man nichts. Manchmal ist es zum Davonrennen. Und wenn es mit dem ärgsten Schweinekerl wäre... Nur weg. Geld, das ist so wichtig. Und wer was anderes sagt, der schwindelt.
Ja, das kenne ich. Was mit dem Geld los ist, hat mir der Herr Baron gezeigt. Man wird ein vollständig anderer Mensch, wenn man Geld hat, wenn man kaufen kann. Aber dass man auch sowas kaufen kann.
Was denn sowas?
So etwas wie dich, so etwas ganz Schönes.
Aber ich bin ja nichts Besonderes.
Ach, unser einer weiß ja gar nicht, dass es sowas gibt wie dich. Unser einer kennt nichts und sieht nichts und glaubt, dass alles Ehe und alles dergleichen mit einer Frau, dass man so schäbig sein, so abgefranst, so hässlich und ohne Freude oder so mindere Sorte wie hier in den Lokalen. Aber wie du vorhin hier gelegen hast und ohnmächtig warst. Ich habe mich kaum getraut hinzusehen. Herrgott, ist das schön, dass es das gibt. Wunder.
Ich gehe nicht mehr dahin zurück. Die werden ihn vielleicht schon verhaftet haben. Mich werden sie auch verhaften. Aber ich bleib hier versteckt.
Wirst du bei mir bleiben? Du sollst es gut haben bei mir. Ich will nichts, als dass es dir gut geht. Willst du? Ich habe Geld. Ich habe genug Geld. Es reicht noch für eine ganze Zeit. Ich kann auch noch dazu gewinnen, wenn ich spiele. Wir reisen. Wir fahren nach Paris. Oder wohin du willst. Du sollst Kleider haben. Ich möchte nicht fort müssen. Ich möchte da bleiben. Ich möchte nicht aufhören müssen. Jetzt, wo alles erst anfängt. Flämmchen. Lass mich nicht sterben. Lass mich nicht sterben.
Ach, sag das sofort nicht. Ich weiß einen alten Mann in der Wilmersdorfer Straße. Der kann Wunderkuren machen.
Glaubst du?
Aber ja, der wird dich gesund machen. Und dann fahren wir gleich weg. London. Paris. Südfrankreich.
Südfrankreich.
Hier auf dem Bettrand sitzend, kriecht Otto Kringeleins verheimlichte, zärtliche und unbeholfene Seele aus ihrem Gehäuse und bewegt ihre kleinen neuen Flügel. Kringelein ist nicht jung, nicht hübsch, nicht flott, nicht gesund, nicht stark. Er hat keine einzige Eigenschaft eines Liebhabers. Und wenn sein Stammeln in ungeschickten Worten, sein Schielen aus verfieberten Augen, sein schüchternes Greifen, das in der Luft hängen bleibt, dennoch Eindruck auf Flämmchen macht, so muss das in tieferen Schichten verankert sein. Vielleicht ist es alles in allem die Kenntnis des Leidens, die inständige Leidenschaft, einen Schluck des Lebens zu trinken und die schweigsame Todesbereitschaft zugleich, was aus dieser kleinen Menschenruine im hellblau gestreiften Pyjama etwas Männliches und Liebenswertes macht. Es ist ja nicht so, dass Flämmchen sich nun in Kringelein verlieben würde. Nein, das Leben ist weit davon entfernt, solche Süßigkeiten zu produzieren. Aber es überkommt sie in diesem Hotelzimmer Nummer 70 etwas von Nähe und Geborgenheit. Etwas, das haltbarer zu sein scheint als die sonstigen Improvisationen ihrer flirrenden Insektenexistenz.
Ist es aus. Vorbei. Erledigt. Nach Manchester kann ich nicht fahren. Die Sache mit Chemnitz fällt um. Die Polizei wird mich festnehmen. Verhöre. Untersuchung. Ich werde die Kinder verlieren. Die Frau. Es war Notwehr. Hören Sie, Kringelein? Er wollte mich erschießen.
Wo liegt er?
Da. Man darf ihn nicht anrühren, bevor die Polizei kommt.
Aber die Augen. Er muss sie schließen, sonst findet er keine Ruhe. Wünschen Herr Generaldirektor, dass ich die Polizei rufe?
Ja, sofort. Nein, noch nicht. Warten Sie noch.
Einen Anwalt? Ich meine, ich bin erbötig, die notwendigen Schritte zu übernehmen, bevor ich abreise.
Abreise? Aber Sie können nicht wegreisen. Man wird Sie brauchen. Ich werde Sie brauchen. Man wird Sie als Zeugen brauchen. Sie müssen hierbleiben, wenn die Polizei kommt.
Mein Zeugnis ist bald gegeben. Im Übrigen bin ich krank und muss morgen zur Kur abreisen.
Aber Sie haben den Mann gekannt und das Frauenzimmer.
Ja, der Herr Baron war mit mir befreundet. Und die Dame hat sich sofort nach dem Mord unter meinen Schutz begeben.
Hey, warten Sie. Bitte warten Sie, Herr Kringelein.
Ja?
Kann man nicht. Muss man denn die Polizei von der Geschichte... Muss ich das mit Fräulein Flämmchen erfahren? Man könnte ihn...
Ich brauchte doch nur die... Ja, ich brauche nur die Tür zur Nummer 72 wieder zu schließen. Fräulein Flamme hat die Nacht bei Ihnen verbracht. Sie weiß von nichts. Und Sie wissen auch von nichts, Herr Kringelein. Und alles ist in Ordnung.
Alles ist in Ordnung.
Sie gehören doch zum Werk, Herr Kringelein. Meine Existenz hängt an einem Faden, Herr Kringelein. Ich liebe meine Frau. Ich hänge an der Frau und an den Kindern. Ich verliere alles. Alles, Herr Kringelein. Helfen Sie mir. Wir sind doch Männer. Wir ziehen doch alle an einem Strick, lieber Kringelein. Ich gebe Ihnen... Sie bekommen einen Scheck von mir und reisen ab. Ich bitte Sie, hören Sie, ich bitte Sie. Mein Schicksal hängt von Ihnen ab.
Wenn Herr Generaldirektor sich herauslügen wollen, dann werden Herr Generaldirektor das wohl auf eigene Faust und allein tun müssen. Ich empfehle mich wohl.
Herr Kringelein, ich will die Geschichte mit Ihrem Krankheitsurlaub auf sich beruhen lassen. Ich werde nichts untersuchen, woher Sie die Mittel zu solchen Eskapaden nehmen. Ich werde sehen, ob sich Ihre Stellung verbessern lässt. Ich werde für Sie tun, was möglich ist.
Besten Dank für die gütige Absicht. Es wird nicht mehr nötig sein.
Herr Kringelein, gehen Sie nicht. Ich brauche Sie. Herr Kringelein, ich bitte Sie.
Kurz nach 12 Uhr nachts nimmt Portier Senf ein Telefonat aus Prag entgegen. Eine Frauenstimme verlangt, den Baron von Geigern zu sprechen. Aber im Zimmer Nummer 69 nimmt niemand mehr ab.
Hallo, Chérie, bist du es? Wie findest du es, dass ich dich anrufe? Nein, bitte, sag nichts. Ich komme gerade aus der Vorstellung. Es war gut, es war außerordentlich. Ein enormer Erfolg, die Leute haben getobt. Ich bin müde, aber sehr glücklich. Ich habe lange nicht so getanzt wie heute. Denkst du an mich? Oh, ich denke immer fort an dich. Nur an dich. Ich habe Sehnsucht, Chérie. Große Sehnsucht. Hörst du? Chérie? Bitte, sag doch etwas.
Sonderbar ist es mit den Gästen im großen Hotel. Keiner verlässt die Drehtür so, wie er hereinkam. Der Bürger und Mustermann Preising wird als ein Verhafteter und Zerbrochener von zwei Herren abgeführt. Vier Männer tragen Geigern still und heimlich über die Lieferantentreppe davon. Diesen strahlenden Geigern, der die ganze Halle lächeln machte, wenn er nur durchging. Kringelein aber, als sein und Flämmchens Verhör beendet ist und er die Erlaubnis hat abzureisen, Kringelein verlässt die Hotelhalle an vielen Bücklingen und Trinkgeldhänden vorbei, als ein König des Lebens. Wahrscheinlich, dass seine Herrlichkeit nicht länger dauern wird als eine Woche. Nicht länger als bis zum nächsten zerreißenden Schmerzanfall. Denn lang oder kurz, es ist der Inhalt, der das Leben macht. Und 2 Tage Fülle können länger sein als 40 Jahre Leere. Das ist die Weisheit, die Kringelein mitnimmt, als er an Flämmchens Seite das Auto besteigt, das sie beide zur Bahn bringt.
Morgen, Herr Doktor.
Moin. Post für mich da?
Leider nein. Heute ist nichts da, Herr Doktor.
Depesche?
Nein, Herr Doktor.
Jemand nach mir gefragt?
Nein, vorläufig niemand.
So. Ist Herr Kringelein noch auf seinem Zimmer?
Nein, Herr Kringelein ist abgereist.
Abgereist? So. Hat nichts für mich hinterlassen?
Nichts, leider.
Abgereist. Adieu, Herr Kringelein. Hätte Ihnen ein Rezept mitgegeben, gegen die Schmerzen. Abgereist ohne Gruß. Pfui-Teufel. Rein, raus.
Grand Hotel, Portier, bitte. Bedauere leider kein Zimmer frei. Guten Tag.
Menschen im Hotel. Hörspiel in 9 Folgen nach dem Fortsetzungsroman von Vicky Baum. Sie hörten heute die 9. Folge in der Funkbearbeitung von Holmer Attila Mück. Es sprachen Erzählerin Jutta Hoffmann, Otto Kringelein, Heinz Schubert, Dr. Otternschlag, Jürgen Hensch, Jelisaweta Alexandrowna Grusinskaja, Rosemarie Fendel, Baron Geigern, Gundbert Warns, Direktor Preising, Horst Niendorf, Flämmchen, Anja Franke, Portier Senf, Peter Schiff, Gast, Hans Teuscher. Regieassistenz, Vera Hinz. Schnitt, Susanne Baltes und Christa Rabbel. Ton, Hans Martin. Regie, Robert Mateka. Produktion, Rias Berlin.
Das waren die 9 Folgen von Menschen im Hotel nach dem Roman von Vicky Baum aus den späten 1920er Jahren. Spannenderweise gibt's in dem Stück ja eine zentrale Figur, von der man aber gar nicht so viel erfährt, nämlich der Portier, Herr Senf, bei dem alles zusammenläuft, dessen Biografie aber kaum eine Rolle spielt. In unserer Deutschlandfunk-App findet ihr eine Hörspielserie, die das Leben und die Arbeit von Pförtnerinnen und Pförtnern mal voll ins Zentrum stellt. Die Serie hat einen schönen Titel, heißt Die Pforte ist eine Insel im vorbeiziehenden Strom der Leute. Und ihr findet diese Serie in unserer Deutschlandfunk-App oder auch in unserem Hörspiel-Podcast.